Welt. Ich bin der Flö aus Nora.
Und ich bin der Flo aus Waldring.
Und wir begrüßen euch alle zu einer neuen Folge von auf einem Ratscher im Pillersettel.
Ja, gefreut uns wieder narrisch, dass ihr eingeschalten habt. Jetzt ein Heris, da gehen wir nochmal aussehen im Wald. Die kalte Luft, wo das Laber so raschelt und Herbstzeit ist auch Jagerzeit. Und deswegen hocken heute wir in Waldring bei einem Jager und möchten ein bisschen was jagen, hergasten und ratschen. Zwar sind wir bei einem Hirzinger Georg daheim. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es dir so ist, läuft im Leben nicht alles so, wie man es sich vorstellt. Wir haben den Ratscher vor ein paar Tagen schon mal gemacht, hätten den ganzen Hagast schon mal du, aber dann hat uns die Technik nicht so mitgespielt und hat uns die ganze Folge gelöscht und jetzt müssen wir es noch einmal aufnehmen. Jetzt sind wir aber froh, dass der Georg gesagt hat, ja, passt, machen wir noch einmal. Und alle guten Dinge sind zwei hoffentlich nur und deswegen machen wir das heute ein zweites Mal. Freuen uns, dass wir da sein dürfen bei dir, Georg. Danke und vielleicht möchtest du dich selber noch mal kurz zwischendurch. Grüß dich.
Servus, ja, ich bin der Hirzinger Georg, bin da beim Berger in Waldring daheim und bin, weil man ja über das Jagen rennt, in Waldring von der kleinsten Jagd, von der Gemeindejagd, der Pächter.
Ja, du hast es eh schon gesagt, wir hocken da beim Bergerbauern, total spannend. Heute, in dem Fall, bist du jetzt nicht direkt aus dem Wald gekommen, bist nicht Jagen gewesen dazu, aber spare mehr. Wir hocken da beim Bergerbauern und jetzt würde uns natürlich interessieren, du hast jetzt nicht den wachsesten Pillersetaler Dialekt. Wo bist denn du her, Georg, und wie bist du ins Pillersetal gekommen?
Ja, gebürtig komme ich vom Brixendalacher, von Brixen im Tali, vom Solfenberg, am Fuße der Hohen Salve, also ich hu ins Skigebiet hinauf, nachdem da wir ins Tal gehabt. Das ist ein richtiges Saufritten, bin ich aufgewachsen beim Frankbauer und bin, wie das Leben so spielt, ich tue ein bisschen Musik spielen auch. Und durchs Musik spielen habe ich meine heutige Frau vor langer Zeit, also glaube ich, jetzt sind schon 11, 12 Jahre, kennengelernt und bin da noch, ich habe auch nicht gewusst, dass das noch die Hütte ist, die von drei Dirndln ist und da kein Bub da ist beim Bergerbauer und so quasi Hammerkrax, wie man halt sagt, und ja, hat es mir halt da auch verschlagen, ja? Genau.
So bist du der Waldring auch gekommen, ja. Ja, jetzt hast du schon gesagt, du bist Jager. Georg, was sind denn so die Aufgaben von einem Jager? Für was ist ein Jager da?
Ja, Jager, ich sage mal, das ist eine Leidenschaft, das ist ein Hobby, das ist eine Passion. Da würde ich sagen, der Jager ist dazu da, natürlich ein bisschen am Wildstand zu regulieren, sie um die Verbissschäden, um die klar zu halten, um ein gutes Produkt zu erzeugen, das Wildbrett, wie das so schön heißt. Also wir haben ja da den Vorteil, dass wir da noch frischer bringen, muss ja nicht suchen wie da. Mhm. Okay.
Ja, jetzt bist du schon länger Jäger wahrscheinlich. Wie bist denn du überhaupt zum Jagen gekommen? Also hat das schon angefangen in der Kindheit? Hast du da Verwandte, die dich dazu gebracht haben? Oder ist das einfach von dir aus gekommen, dass du gesagt hast, du interessierst dich für das?
Ja, es ist schon so, dass mein Urgroßvater war ein Jäger, mein Großvater nicht, weil der ist auch angeheiratet beim Frankbauer, wo ich her bin. Meine Tat und mein Onkel sind auch Jäger, haben mich aber relativ wenig mitgenommen auf die Jagd. Meine Zeitung hat sich nicht so ergeben. Okay. Aber es schaut so aus, wenn du das ein bisschen am Blut hast, dann gefällt dir das. Das muss dir selber gefallen auch, und dann kann man da das Jäger werden anstreben, ja, genau.
Das heißt, das ist aber nicht von Kind auf beigebracht worden,
wolltest du? Nein, überhaupt nicht. Nein.
Schon eigenes Interesse.
Ist eigenes Interesse, ja.
Sehr gut. Georg, wie ist das, wenn man Jäger werden möchte, was braucht man da für Ausbildung? Weil da weißt du sicher Ausbildung dahinter stehen. Ich kann jetzt nicht jeder sagen, ich gehe in den Wald und schieße einen Rechbock. Was braucht man da für Ausbildung, dass man das überhaupt da darf?
Wenn man Jäger werden möchte, da, wie du schon gesagt hast, da kommen wir jetzt nicht her und dann wollen wir sie gerne und sagen, ich bin jetzt ein Jäger und jetzt schießen wir mal da. Also es ist ja so, dass man da volljährig sein muss. Dann kann man den Tiroler, in unserem Fall, den Tiroler Jungjägerkurs besuchen. Der ist bezirksweit. Das geht über den Winter. Das ist noch ein theoretischer Kurs mit Fachreferenten im Schusswesen, Wildbiologie, wenn man so ein Wildstück aufbricht. Das Ganze drumherum, Gesetz, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Und nachher wirst du eine theoretische Prüfung angelegt bei der Bezirkshauptmannschaft oben in drei Fachbereiche. Und danach ist noch eine Schussprüfung. Da muss man gewisse Ringe quasi erschießen, dass man da noch die Prüfung erfolgreich holen kann. Und dann ist man Jungjäger und nachher kann man eine Nuhrst um eine Jagderlaubniskarten sich bewerben und auch nachher den Prozess des Jagernlernens richtig starten. Also bei uns ist schon so in Tirol da, dass das Jagern lernst du auch schon aus dem richtig, wenn du da einen hast, was ich da mitnimmst.
Das heißt, es ist jetzt nicht automatisch, wenn du die Ausbildung hast, bist du noch nie der perfekte Jäger, der auch im Wald so also umgekommen, wenn man das sich so
feststellt. Nein, da fällt es noch weiter. Also, da ist die Praxis, die Theorie mit der Praxis natürlich verschieden. Mhm. Wenn man ausduckt, dann merkt man erst richtig, was da angeht und wie man das tut und wie man es angeht und wie man das managt. Alles. Das ist ja alles ein Prozess des Lernens. Nein, und man unterliegt ja da auch wieder nachher den ganzen Kriterien, dass man das alles erfüllt, was man als Vorgabe hat. Ja, genau.
Du hast gesagt, im Zuge der Ausbildung muss man natürlich auch eine Schießprüfung anlegen, aber ja, jetzt hört man immer wieder, es passiert irgendwas mit Leuten, die eine Schusswaffe, was sie legal daheim haben. Trägt man sich als Jäger eine große Verantwortung, wenn man eine Waffe hat und die Waffe daheim stehen hat? Wie geht man mit der Verantwortung um oder was ist die Verantwortung?
Ja, die Verantwortung sicher schon als Privileg für die Jäger, weil wir dürfen mit einer geladenen, aber gesicherten Waffe durch den Wald gehen. Wir müssen uns da natürlich auch unter die Gesetze unterwerfen, dass wir die Waffen, wenn es nicht in Gebrauch ist, entlohnend und auch fachgerecht verwahren. Mhm. Also in einem Waffenschrank, der was versperrbar ist und so weiter. Das kann auch mal passieren, dass da mal eine Polizeikontrolle vor der Tür steht und sagt, wir möchten da mal deine Verwahrung, wie du das verwahrt hast, sehen. Also da müssen wir schon sorgfältig umgehen. Natürlich hört man das aber wieder aus den Medien, dass da was passiert. Mhm. Aber da versuchen wir schon, dass wir auch mit den jungen Jäger, aber das weißt schon relativ gut, auch bei den Kurse, wo die jungen Jäger nachkommen, das weißt echt eine Predigt und das ist auch, läuft auch gut. Also wenn du mit einem jungen Jäger auf die Birsch gehst, oder mit der Jungjägerin, also die machen das wirklich vorbildhaft und da weißt du auch die Waffen entlohnt, wie es gehört, so einen Hochsitz aufsteigen, Vorsicht selber noch mehr entlohnen, das läuft ja.
Glaubst du, dass sich das auch verändert hat im Gegensatz zu früher? Dass man vielleicht früher noch echt nach dem Jagen in ein Gasthaus gegangen ist, die Pixel irgendwo hinkriegen hat und dann.
Ja, definitiv. Also das war so, früher haben sie gehört, die Pixel haben es, also ein Auto in der Linie lassen, das, also man kann ja heute eine Waffe auch noch für eine gewisse Zeit im Auto entladen, aber abgedeckt oder sicher verwahrt ablassen, das geht ja auch noch dabei. Mhm. Aber früher haben sie das Auto nicht zugespeist, da ist die Big Sinner gelegen, die haben also mit dem Mobile-Jahrgang gefunden, ist beim Mobile-Domkrieg, dann hat der eine wieder zu Fleiß, den einen, was du und so weiter, das, also die Geschichten, die weiß ich schon.
Ja.
Also das hat sich definitiv zum Besseren entwickelt. Also heute zum Wirstehen gell, mit der Waffe, also da muss ich nachher mal ein Chantinger oder.
Sich gleich mal werden.
Ja, heute machen so ein Video von dir und dann bist du.
Ja, da wirst du sicher einiges verändert
haben. Ja,
Georg, du bist jetzt vor 2-3 Stunden bist gerade erst im Wald ausgekommen bei den Jägern. Jetzt, wie läuft jetzt das genau? Nimm uns mit, gedanklich in den Wald. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft jetzt das so, wenn du jagern gehst?
Wenn ich jagern gehe, natürlich kann man da, also wenn ich jetzt den heutigen Tag oder den heutigen Ansitz da schaut man im Vorfeld, erstens, was hat man mal wie ein Ziel, was möchte man erlegen? In dem Sinn, bei mir ist es jetzt ein Hirsch, dann hat man das im
Vorfeld. Du bist heute auf einen Hirsch?
Ich bin auf einen Hirsch gegangen,
okay.
Haben wir leider nicht erwischt,
okay.
Wir haben ihn nicht gesehen. Okay. Gestern haben wir ihn gesehen, aber ist sie nicht ausgegangen. Mhm. Man hat im Vorfeld angecheckt, was auf eine wilde Art, dass man geht. Sag ich mal. Mhm. Also, man hat jetzt auch viel, kann schon was anderes auch noch ergeben, aber normal sagt man das, dann schaut man mal, wie ist das Wetter, wie ist das, wie ist das. Dann muss man natürlich auch wissen, wenn der Wind so geht, dann kann ich gerade da hocken, weil der Wind verrät den Jäger runter. Also, wenn der Wind zum Wild hinzieht, dann hast du keine Chance nicht, das geht nicht.
Okay, so ist das so?
Ja, die haben die. Ja,
also das, die erwittern das, dass du da bist quasi.
Das, ja. Und dann hast du halt auf die Schussgelegenheit, wo man halt da hat, wo man hingeht, leise hingehe und dann heißt es halt ein bisschen ausharren und schauen und beobachten und losen. Gell, was kommt. Und dann, irgendwann ist es dunkel. Und dann muss man wieder heimgehen, wenn es nichts ist. Mhm. Also das muss der Jäger natürlich auch können, dass er einen Haufen Ansitze macht und oft ohne ein Balti heimgeht. Mhm. Also das gehört auch zu einem Jäger dazu.
Wie heute?
Ja, wie heute zum Beispiel. Ja. Ich habe mich heute eh gefreut, wenn, ja. wenn ich den Hirsch zusammen hätte können.
Ah, ja.
Das war natürlich eine heiße Sache gewesen. Und siehst, ist natürlich das so, dass man gesetzeskonform, so geht es einmal, wir unterliegen ja da an einem Abschussplan. Also das ganze Jagdjahr ist ja so, dass wir am Frühjahr einen Abschussplan machen mit der Behörde. Das ist halt auch schon alles digitalisiert und der Abschussplan, da ist jetzt alles drin, da ist jetzt ein Reh drin in die ganzen Klassifizierungen. Es gibt ein Klasse 1 Rechbuch, ein Klasse 2, ein Klasse 3 Rechbuch, die unterscheiden sich vom Alter. Mhm. Dann geht es die Gimsen, das ist wieder das Gleiche, Klasse 1, 2, 3, ist auch wieder mein Alter aufgegliedert und bei den Hirsch ist es auch so. Und da wirst du es noch ausverhandelt, so geht es einmal, was braucht es. Das hat natürlich auch jetzt da, man will schon das und jenes. So geht es einmal. Mhm. Wenn einfach festgestellt wird, dass zu viel Wild da ist, dann wärst du ein bisschen aufgeschraubt. Wenn man es im letzten Jahr schon einfach nicht erreicht hat, wenn man jetzt gerade mal die Hälfte recht geschossen hat und man hat sich bemüht, dann wärst man halt auf die langsam hochfahren. Mhm. Natürlich gibt da noch die Behörde bzw. der Hegemeister, das ist der Zuständige in Wadring, da ist eigener Hegebezirk. Das ist der Zuständige für die 11 Jagden, die in Wadring sind, das ist quasi der verlängerte Arm vor Ort der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel. Mit dem macht man das aus und schaut, ja, passt das hin und her und dann wird der Abschlussplan genehmigt und der ist dann eigentlich auszuführen bzw. zu erfüllen. Aber er geht sich das nicht aus, also wir sind natürlich, wir können nicht jeden Rechbuch oder jeden Hirsch oder was wir auch immer erlegen dürfen, fragen, wie alt das ist, oder wir kennen das Alter nicht, aber wir müssen das Alter nach unsere, was wir halt gelernt haben, umsetzen, nach die Körpermerkmale, wie es halt ausschauen, und da kann man sich auch mal täuschen, wenn da etwas schief geht, das kann auch passieren. Du weißt natürlich auch, wenn es grobe, fahrlässige Vergehen sind, du weißt das auch geahndet, also du hast noch einen Schutz und Strafzahlen oder eine Aktion, kriegst du noch die einen guten Stücke. In dem Fall waren das aber die 1er Klassen, so kapitale Geschichten kriegst du noch wieder weniger. Das ist ein bisschen, ist nicht so einfach, aber wir probieren es halt, dass wir so weit da erfüllen.
Und wenn du jetzt dann so ein Wild erlegt hast, wenn es jetzt da liegt im Wald, was passiert dann? Gehst du dann einfach hin und nimmst das mit heim? Oder muss man sich das feststellen?
Ja, also wenn man noch das Glück gehabt hat, dass man einen Schuss angeben kann. Dann probieren wir natürlich den Schuss gezielt anzubringen. Wenn man ganz Glück hat oder wenn es ganz genau passt, dann fällt auch das Wild gleich um. Wenn es ein bisschen weiter geht oder wenn es flüchtig ist, dann ist es ein Nachsuchen. Das geschieht entweder, wenn man sich sicher ist, auch das muss ja fast da hinten drin liegen oder da oben irgendwo. Dann findet man das auch oft selber, wenn es jetzt gerade 50 Meter ist oder was. Ja. Wenn man es dann nicht findet, dann wärst ein Hundeführer verständigt mit einem Jagdhund. Und der kommt nachher, und dann wärst du nachgesucht, wenn es die Dunkelheit nicht mehr zulässt, am nächsten Tag in der Früh. Oder umdrehen, wenn es in der Früh ist, dann muss man halt nachher zum Mittag noch mal schauen. Das hängt nachher davon an, wie der Hundeführer auch natürlich von seiner Arbeitssituation Zeit hat. Das ist ja nicht einmal so einfach, da eine Nachsuche zu machen. Danach brechen wir das Wild auf, an Ort und Stelle. Wir entnehmen die Innereien dem erlegten Wild. Also da kommt alles raus. Begutachten dann auch den Zustand von den Organen, weil das ist dann wieder wichtig, wenn wir es weiterverkaufen möchten, dass das gesund gewesen ist. Und dann kriegt das erlegte Wild einen letzten Bissen. Die kriegt nochmal einen Zweig.
Okay, das heißt?
Ja, das ist quasi der letzte Bissen, die Tradition. Der Schütze kriegt auf der auf dem Hut, auf der rechten Seite,
ja,
einen Schützenbruch.
Mhm.
Und also legt die Tür, kriegt quasi einen letzten Bissen nochmal.
Das ist so eine Tradition unter
Jagd. Tradition, einfach, genau. Kriegt einfach einen feuchten Dachs oder einen Donner. Wenn man gar nichts anderes, ein Latsch oder wo man so jetzt schießt. Ne? Das,
ja,
ist, wenn du jetzt gerade Laubbaum da hast, dann musst du halt ein Laub nehmen.
Mhm.
Und das schöpfst du halt vorne noch quasi ein Eser rein, also ins Maul von dem.
Ja. Da sagt man Eser.
Eser, das ist Jägerlatein, ja.
Ja, das ist Jägerlatein, ja.
Genau, und dann erfolgt der Abtransport nach Hause. Und dann wirst du gewogen und in eine Wühlkühlzelle gebracht oder man bringt es gleich zum Metzger. Oder?
Ja.
Okay. Und dann ist eben das Prozedere noch zu nachwickeln, wenn man es jetzt selber braucht, für die Familie, für so viel selber, oder? Nachher brauche ich nichts machen. Wenn ich es aber zum Beispiel längst war, ich habe es gesagt, wenn ich wieder was schieße, ich brauche es einmal ein Trimi. Fleisch oder was, dann brauche ich einen Fremdverbrauchsschein. Also das ist dann ein Fremdverbrauch. Und das muss eine sachkundige Person begutachten. Da haben wir bei unseren Jäger auch einen dabei, wo sie diese Prüfung angelegt haben. Und da muss das Wildtier, der Wildtierkörper bei dieser fachkundigen Person begutachtet werden. Und diese wiederum verlässt sich dann auf das sachkundige Urteil von mir, von den Innereien,
ja,
dass das alles in Ordnung war. Und dann kriegst einen Schein und den mit der Nummer kann dann wieder der Metzger weiterarbeiten, beziehungsweise wenn was fehlen sollte, ist das rückverfolgbar.
Mhm.
Das geht dann auch wieder auf die Behörde über das elektronische System, wäre das alles eingepflegt von der sachkundigen Person, gleich wie ich auch die Abschussmeldung auch wieder in das digitale System einpflege, wann man es geschossen hat und wie ein Gewicht und welche Wildtierart, Geschlecht und wie Klassifizierung.
Ja, da steckt eigentlich viel mehr dahinter.
Wir haben sagen, da steckt auf jeden Fall einiges dahinter. Voll spannend. Georg, jetzt ist es so, du bist aber nicht kein einfacher Jäger, sondern du bist sogar Pächter von der Gemeindejagd bei uns in Waldring. Was sind jetzt da deine Aufgaben als Pächter? Verzeih uns das ein bisschen.
Ja, der Jagdpächter, ich sage jetzt, in der Gemeindejagdstruktur, wie es jetzt bei uns ist, ist es so, dass ich in Waldring die größte Jagd gepachtet habe. Die ist 1650 Hektar circa groß. Die ist ein Zusammenschluss von fast allen Privateigentümern in Waldring. Das ist die sogenannte Jagdgenossenschaft und die wiederum verpachtet das für 10 Jahre an einen Pächter. Das bin ich in dem Fall. Ich habe bei mir noch 9 Jäger und 2 Jägerinnen.
Die gibt es auch, ja?
Die gibt es auch, ja.
Mittlerweile.
Das hat sich auch etabliert, ja.
Mhm. Also, na, Gott sei Dank, oder?
Das geht auch alles dahinter. Nein, das sind natürlich, sage ich mal, auch meine Mitstreiter, ohne denen könnte ich es auch nicht tun. Das ist auch klar, weil natürlich da auch ein finanzieller Obolus zu zahlen ist. Da muss jeder Grundeigentümer, wenn es auch nicht viel ist, aber da muss natürlich auch eine Summe aufbringen, jedes Jahr für die Pacht und die werden dann einfach durch die 12 Jäger geteilt. Und da bewältigen wir nachher den Abschuss. Natürlich bin ich der, der einen Abschussplan verhandelt bzw. ausmacht. Der, der schaut, wie ein Jäger, wie ein Jagdteilgebiet zum Behandeln hat, wenn ein Grundeigentümer einen Wildschaden hat, bzw. wenn jetzt irgendwo, wenn man es jetzt wieder gerade erlebt, dass auf einmal zahlreiche Hirsche in einem Feld entstehen die ganze Nacht und dann werden die Grundeigentümer auch ein bisschen nervös. Und dann kommen die halt auch zu mir, beziehungsweise die Behörde meldet sich bei mir, wenn die da irgendeine Beanstandung haben und dann müssen wir halt schauen, dass wir da Schwerpunktbejagung an deren Gebiet machen. Das also, lernen auch ich. Also das,
du bist auf alle Fälle halt für alles
zuständig. Ich bin der Hinteiler, ich hebe einen Profi. Ja, genau.
Du koordinierst das Ganze.
Du bist Pächter von der Gemeindejagd in Waldring. Du hast zuerst schon gesagt, was 11 Jagden haben wir in Waldring. Nur in Waldring.
Jawohl.
Und wie ist die Waldringer Jagd so? Ist die groß, klar? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Gemeindejagd ist so relativ, ist die größte. Ich sage jetzt, da sind das meiste, was umliegend sind Bundesforstjagden.
Ja.
Die sind also 400 bis 400-500 Hektar groß. Okay, also.
Aber eine Hüfjagd nur in Waldring, ist jetzt das viel? Haben das andere Gemeinden auch? Mir kommt das jetzt extrem viel für, oder? Viel, für ein kleines Dorf, ja, eine Jagd, nicht so wenig, oder?
Ist viel, ja. Nein, da ist schon einiges geboten. Ne, da. Und die anderen Bundesforstjagden, sage ich jetzt einmal, sind fast alle Bundesforstjagden. Wir haben auch noch eine Eigenjagd oder eine Jagd in Eigenbewirtschaftung, das ist die Durchgraserjagd zum Beispiel. Die werden natürlich, die Bundesforstjagden speziell, werden natürlich um weit höhere Preise verpachtet, jetzt wie es die Dorf, also die Gemeindejagd in unserem Fall ist. Für das haben bei mir Sorge zu tragen, dass der Wildbestand natürlich auch ein bisschen reguliert wird. Beziehungsweise wir müssen da schauen, dass die Jungpflanzen, wo es im Wald wieder gesetzt werden, nach dem Holzschlag, die müssen wir auch pflegen. Die müssen wir gegen Verbiss schützen. Das, was jetzt zum Beispiel in der Bundesforstjagd überhaupt kein Thema ist. Also die Bundesforst, die schaut aufs Geld. Und der schaut, dass sie einen guten Pacht Euro einbringen. Und natürlich auch, wo es jetzt totale Verbissschäden oder was auch immer haben, dann müssen sie natürlich auch reagieren, ist klar.
Ja. Okay. Ja, Georg, wir leben in einer Welt, in der es immer mehr in Richtung Naturschutz geht und am besten die Natur einfach so belassen, wie sie ist. Meinen zumindest immer mehr Leute. Was sagst jetzt du, braucht man in Zukunft nur einen Jäger?
Ich glaube schon, dass man einen Jäger braucht, weil das Wild wird sich, vermehrt sich leichter denn je, würde ich bald sagen, weil die Winter sind milder, wird auch was da haben. Die landwirtschaftlichen Flächen sind auch da, sie werden da auch fruchtbarer. Sie werden da auch heimlicher, mit Erwischen so schwerer, durch das, dass natürlich die Freizeitnutzung sehr hoch geworden ist durch Mountainbiker, Wanderer, Longlifer,
vor allem Skifahrer, in der Region,
Skitourengeher, alles was im freien Raum ist, ist ja extrem. Also das hat man auch richtig bei der ersten Corona-Welle da gesehen, wo der Lockdown noch war. Das ist jetzt schon bald 2 Jahre her, oder?
Eineinhalb Jahre.
Also da haben wir gedacht, na ruhig, haben wir auf dem schönes Jagen einen Jämper auf dem Weg. Aber genau das Gegenteil ist passiert, dass man eigentlich die entlegensten Winkel auf den Fuß gegen getroffen hat am Mountainbiker. Also wir haben gerade heuer einmal als Beispiel, wir haben beim Klumtalner zweitigst oben auf dem höchsten Bichi oben, haben wir mal eine Wildkamera aufgehängt, weil wir da auch Rotwild gewascht haben, müssen wir mal beobachten, müssen wir schauen. Ja, summa summarum, nach 10 Tagen Kamera haben wir Fußgänger, Rallfahrer, Motorradfahrer, alles haben wir es drauf gehabt, kein Hirsch schon. also bis in die entlegensten Winkel kommt halt der Freizeitnutzer rein. Ich glaube schon, dass der Jäger bleibt. Natürlich muss er sich auch weiterentwickeln. Er muss sich öffnen, auch für was Neues er darf nicht, aber er hat, weil es früher so war, damals so weiter.
Ja.
Also das geht nicht. Wir müssen schon beim Handwerk, müssen wir schon bleiben, dass wir das schon sauber erledigen, aber auch vielleicht durch ein gutes Produkt, was wir zeigen, dass man da auch vielleicht die Leute das ein bisschen schmackhaft macht, dass wir sind keine Mörder oder siehst was, sicher bringen wir das Viech zur Strecke, das ist schon klar, aber dass man da schon schaut, dass das der Gesellschaft auch aufgenommen wird.
Ja. Du hast gesagt, du glaubst, dass der Jäger eine Zukunft hat. Wir haben jetzt die Frage bewusst gestellt, eben so ums Jagen und Richtung Naturschutz, und zwar seit 1, 2, 3 Jahren ist das jetzt aber ein sehr, 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 sehr kontroverses Thema in den Medien. Thema Wolf, immer mehr Risse in der Landwirtschaft auf die Almer. Was ist deine Meinung als Jäger zum Thema Wolf?
Ja, Thema Wolf ist ein schwieriges Thema. Ist ein heiß mediales Thema. Es war jetzt ja ein Problemwolf da mit irgendeiner Nummer.
Ja.
Wo mir das noch nicht klar ist, wie ich wissen sollte. Ob das der Wolf ist,
bald 118 MATK.
Ja, bald der jetzt da vor mir stehen würde.
Wir haben uns das rausgeschrieben, weil wir kennen ins Null aus. Wir haben gesagt, wenn wir uns mit einem Jäger treffen, dann müssen wir uns wenigstens rausschreiben, wie der Wolf war. Genau.
Das sieht eben gerade der Jäger, dass das noch der ist, wahrscheinlich.
Ja, eben, die Jäger wissen das.
Das ist, jetzt haben sie es eh wieder aufgekommen. Den Abschuss, das haben sie jetzt gekippt, der WWF wieder. Ich sehe das so, also ich konnte mir es nicht leisten, einen Wolf zum Erlegen, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass das heute, nicht irgendjemand mitkriegt, bei der medialen Zeit. Also mir nehmen das mein Revier an, mein Jagdschein, also ich konnte ja gar nichts mehr tun danach in Sachen Jagd. Natürlich auch eine Strafe, musst du auch angeben. Natürlich, wie das weitergehen soll, das ist eine gute Frage. Die Landwirtschaft ist da auch gerade nicht begeistert von der ganzen Vorgehensweisen, wie das ist. Ich glaube eher, dass wir mit denen leben müssen. Natürlich begeistert bin ich nicht, aber der ist jetzt da und wir werden auch nicht mehr so gleich loswerden, weil man da nicht freie Hand hätte mit Abschuss oder dergleichen.
Sehr, sehr schwierig.
Es weiß die Landwirtschaft natürlich auch. Also ich weiß jetzt gerade von der Krüksau, wo da das ganze Worau, Westendorf, Krüksau, da wo so viele Schafe und also da werden jetzt die Almer, die was mit den Schafe auffahren, die sind jetzt auch schon mit, die wissen es nicht mehr, ob die überhaupt nächstes Jahr noch auftreiben. Wir sind auf der Jungviech-Almer, das ist ja nicht so die Gunstlage drinnen, so wie bei uns, wo es teilweise in einem Skigebiet die Alm hast, da wo die Alm eigentlich alle etwas anschmeißt, weil da ein Strom um ist, weil da eine Infrastruktur da ist, allein wegen dem. Und die drinnen, das sind ja immer, da kommst du ja mit dem Auto gar nicht hin und die Golfführer werden da noch zeigst aufgetrieben.
Ja.
Die werden halt auch noch, wenn es da zwei, drei Stück jetzt Jahr verlieren.
Sie das überlegen müssen,
oder? Dass sie das überlegen, ob sie da überhaupt noch auftreiben können. Natürlich, ja, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Also da.
Kann selbst ein erfahrener
Jagdprognose haben. Ich möchte wissen, was da oder die Naturschutzorganisationen wir Lösung hätten. Ja. Weil nicht da, weil nur mehr, weil ich jetzt nicht die Lösung sehe. Und ich glaube auch nicht, dass wir Jäger gegen den Naturschutz sind, sondern wir sind mitunter auch ein Teil der Lösung für die Natur. Das glaube ich schon. Man ist da ein bisschen der Regulator auch vielleicht. Ja. Zwischen Waldnutzung und Wildnutzung. Gell? Also,
auf jeden Fall, ja.
Ja. Schwieriges Thema.
Jetzt da uns zum Schluss noch interessieren. Wir sind schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit, aber dacht, du warst heute jagern, hast leider nichts erschossen. Aber was ist so jetzt, wenn du jetzt zurückgedenkst auf der Jagerkarriere, der schönste Jagdmoment vielleicht gewesen?
Der schönste Jagdmoment, das sind natürlich mehrere Momente. Es ist nicht so, weil, wie man vielleicht meint, bald man jetzt irgendwo rausgeht und eine Mutskapitale Sache schießt, also wenn man jetzt da ein Mutsgeweih oder ein Mutsding heimbringt, natürlich, wir heften den so, weil das ein bisschen auf, ja, den Hirsch da oben.
Sehen Sie auch da, ja, da hängt ein riesiger Hirsch an
der Wand. Wir hocken bei Ihnen an der Sturm und macht ein Hirsch oben in der Wand.
Ja, sicher denkt man da auch drüber, aber die schönsten Momente sind schon auch bald etwas gerade da. Also natürlich eines von meinen schönsten Momenten, das ist jetzt schon ein paar Jahre, das war, da habe ich meine Frau auch kennengelernt, da bin ich, meine ich, 8 Mal, da würde ich schnauern, auf einen Spielhuh gegangen. Da haben wir 1,5 Stunden Aufstieg gehabt und an so einem alten Almgebäude mit ein bisschen Haaren, da haben wir über Nacht an der Früh auf, bin da geworden und haben da Spielhuh geärgert und das war so ein warmer Langs und einfach kein Schnee mehr und die Spülhaut dann gerne auf die Schneehäfen noch ein bisschen gefalzen.
Ja.
Dann haben sie uns einfach nicht gefalzt. Bald wir durchgewählt sind sie durchgewählt und die waren da. Du hast noch meine Frau kennengelernt und dann habe ich gesagt, geh jetzt sind wir nicht dabei. Sie weiß, sie denkt einmal
so
ein Duscher, weil das auch noch wichtiger ist. Nein, aber das war schon einer der schönsten Momente und das ist auch für die nachfolgenden Jahre gewesen, wenn du öfter auf ein Wild gegangen bist oder und hast das noch erwischt und dann hast du das auch noch gut mit dem Schuss erledigen können und hast auch vielleicht das Erlebnis, was du dabei hast, das ist noch viel schöner, wie wenn ich jetzt zum Beispiel hinter das Haus rausgehe oder irgendwo hinfahre und jetzt steht da der brutale Hirsch da, den was ich zwar auch schon gesucht habe, aber nicht zack, bumm, und dann ist fertig. Ist weit nicht das Erlebnis, wo man sich gern und lang erinnerst. Also
das Erlebnis.
Ein bisschen da arbeiten auch, weil irgendwann sind die erwähnt auch voll zum Aufhängen. Also
ja,
wir können auch nicht alles aufhängen.
Also. Ja, Georg, Vielen, vielen Dank, dass wir mit dir den Ratscher da haben dürfen, dass wir noch einmal vorbeikommen haben dürfen. Aber ich hätte jetzt gesagt, beim zweiten Mal ist es jetzt fast noch besser geworden.
Genau, es ist Kimpfschild noch einmal.
Ja, genau. Ein drittes Mal oft noch. Nein, wir hoffen schon, dass wir jetzt die Audiodatei da halten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, Enk hat unser heutiger Ratscher auch gefallen. Es hat ein paar neue Eindrücke vom Jagen auch gekriegt, so wie uns das jetzt auch gegangen ist. Und ja, wir wünschen Ihnen alles Gute, bleibt gesund, bis in 14 Tagen wieder, da hören wir uns wieder und bis dahin,
Pfiat Enk.
Servus, Pfiat Enk.